Ich freue mich auf den Textabschnitt von heute. Auch wenn wir vielleicht erst eine Einführung machen können, von dem, was ich gerne weitergeben möchte. Aber es ist mir wichtig geworden, nicht allzu viel reinzupacken, auch Proportion. Ich möchte zum Anfang noch beten. Herr Jesus Christus, ich möchte dir von ganzem Herzen danken, dass wir dich kennen dürfen. Herr, dass wir dürfen in deiner Hand sein, in dir geborgen, dass was auch immer kommt, wir dürfen wissen, es ist völlig sekundär, wenn wir nur bei dir dürfen sein, in deiner Nähe, in deiner Sicherheit, Herr, bei dir, und wenn wir nur dürfen, dich auf das Ziel Jesus Christus zugehen, wo wir einmal werden staunen, wer und wie dass du wirklich bist. Herr, so ganz ein bisschen von deiner Herrlichkeit können wir manchmal erahnen und dürfen wir sehen und lesen im Wort Gottes. Aber wie es denn in Wirklichkeit ist, werden wir so überwältigend sein. Das können wir erahnen, auch wenn wir dein Wort lesen. Bitte hilf du, dass dein Wort darf lebendig werden. Führ und leite du alle Worte, die ich weitergebe, Herr, bewach, behüt du, gib du Gnade, dass es in unseren Herzen darf lebendig werden. Es ist dein Wort, Herr, es sind nicht unsere Worte, es ist dein Wirken. Segne du es jedes. Amen. Ja, der Titel der Predigt heisst «Nicht mehr ich, sondern Christus in mir». Ich möchte, wie gesagt, heute eine Einführung geben in das Gleichnis aus Lukas 19, das Gleichnis von den anvertrauten Pfunden. Wir werden bald merken, dass die Jüngerschaftslehre des Herrn Jesus und das Lukas-Evangelium ist ja das beste Jüngerschaftsbuch, das wir uns vorstellen können. Und dass diese seine Jüngerschaftslehre immer mehr in die Tiefe geht. Und das ist auch ein Bild für unseren Glaubensweg, Glaubensleben, das Glaubenswachstum. Es wird immer mehr in die Tiefe gehen, um auch seine ganze Herrlichkeit entfalten zu können. Und wir werden heute sehen, das wird ein wichtiger Punkt sein im heutigen Abschnittteil, wie eng es eine Verbindung gibt zwischen der Geschichte von Zachäus, was wir das letzte Mal behandelt haben im Kapitel 19, zwischen dieser seiner Geschichte, seiner Bekehrung, diese eindrückliche Bekehrungsgeschichte des Zachäus und mit der Belehrung des Herrn Jesus eben über das Leben als Christ, als Jünger, anhand vom Gleichnis, das jetzt folgt. Da gibt es eine ganz enge Verbindung. Und ich möchte zuerst das Gleichnis vorlesen, Lukas 19, 11 bis 27. Als sie, vergessen wir nicht, die große Volksmenge, die den Herrn begleitet und soeben das Geschehen ist mit Zachäus, als sie aber dies hörten, fuhr er fort und sagte ein Gleichnis. Weil er nahe bei Jerusalem war und sie meinten, das Reich Gottes würde unverzüglich erscheinen. Er sprach nun: Ein Edelmann zog in ein fernes Land, um sich die Königswürde zu holen und dann wiederzukommen. Und er rief 10 seiner Knechte, gab ihnen 10 Pfunde und sprach zu ihnen: Handelt damit, bis ich wiederkomme. Seine Bürger aber hassten ihn und schickten ihm eine Gesandtschaft nach und ließen sagen, wir wollen nicht, dass dieser über uns herrsche. Und jetzt kommt ein Doppelstrich als Zeichen für einen langen Zeitpunkt, der vergangen ist. Und es geschah, als er wiederkam, nachdem er die Königswürde empfangen hatte, da ließ er die Knechte, denen er das Geld gegeben hatte, vor sich rufen, um zu erfahren, was jeder erhandelt habe. Da kam der Erste und sprach, Herr, dein Pfund hat 10 Pfund dazu gewonnen. Und er sprach zu ihm, recht so, du guter Knecht, weil du im Geringsten oder mit sehr wenig treu gewesen bist, sollst du Vollmacht über 10 Städte haben. Und der Zweite kam und sprach, Herr, dein Pfund hat 5 Pfund erworben. Er aber sprach auch zu diesem, so sollst auch du über 5 Städte gesetzt sein. Und ein anderer kam und sprach, Herr, siehe, hier ist dein Pfund, das ich im Schweißtuch aufbewahrt habe. Denn ich fürchtete dich, weil du ein strenger Mann bist. Du nimmst, was du nicht eingelegt, und erntest, was du nicht gesät hast. Da sprach er zu ihm, nach dem Wort deines Mundes will ich dich richten, du böser Knecht. Wusstest du, dass ich ein strenger Mann bin, dass ich nehme, was ich nicht eingelegt und ernte, was ich nicht gesät habe? Warum hast du dann mein Geld nicht auf der Bank angelegt, so dass ich es bei meiner Ankunft mit Zinsen hätte einziehen können? Und zu den Umstehenden sprach er, nehmt ihm das Pfund weg und gebt es dem, der die 10 Pfunde hat. Da sagten sie zu ihm, Herr, er hat schon 10 Pfunde. Denn ich sage euch, wer hat, dem wird gegeben werden. Von dem aber, der nicht hat, von ihm wird auch das genommen werden, was er hat. Doch jene, meine Feinde, die nicht wollten, dass ich König über sie werde, bringt sie her und erschlagt sie vor mir. Ja, ein Gleichnis, das können wir nicht in 10 Minuten fertig auslegen und behandeln. Das Gleichnis von dem Pfund des Edelmannes für seine Knechte. Der Herr Jesus gibt seinen Jüngern und damit uns Gläubigen mit diesem Gleichnis, mit dieser Predigt wieder sehr wichtige Anweisungen, wie wir unser Leben im Blick auf ihn, unser Ziel, führen sollen. Ich hoffe, dass wir uns das immer wieder bewusst machen. Was ist eigentlich unser Ziel? Wenn wir hier in diesem Leben stehen, mit all seinen Herausforderungen, wenn wir uns regelmäßig versammeln, bewusst und aus einem Bedürfnis, unserem Gott zu begegnen, für ihn zu leben, was ist eigentlich unser Ziel? Unser Ziel ist er selber, der Herr Jesus Christus. Er ist unser Ziel. Natürlich, wir denken an den Himmel, wobei wir immer, wenn wir an den Himmel denken, uns bewusst sein sollten, dass dieser Himmel einmal in aller Ewigkeit auf dieser Erde, auf der neuen Erde, stattfinden wird. Das Ziel aller Bemühungen Gottes ist diese Erde, in aller Ewigkeit. Aber unser eigentliches Ziel ist er, der Herr Jesus Christus. Und es geht jetzt mit diesem Gleichnis wieder ganz zentral um das Thema Nachfolge. Darum, was unser Leben als seine Jünger ausmacht und bestimmen soll. Und es besteht hier, wie schon angetönt, eine direkte Verknüpfung mit dem, was soeben passiert ist im Leben von Zachäus. Es wird noch explizit betont, dass ein Zusammenhang besteht mit dem Vorangegangenen, wenn wir lesen im ersten Teil von Vers 11. Als sie aber dies hörten und dies mitbekamen, was mit Zachäus passiert war und was der Herr dazu gesagt hat. Als sie aber dies hörten, fuhr er fort. Er knüpfte daran an und sagte ein Gleichnis. Wir haben ja das letzte Mal gehört, dass die Geschichte vom Oberzöllner Zachäus ist die Geschichte seines Abstiegs. Und er könnte es nicht besser dargestellt haben, selber der Zachäus. Er hat sein bisheriges, egoistisches, sein eigenwilliges Leben beendet, Zachäus. Und zwar dort oben, auf dem Maulbeerbaum. Und über dem Kopf des Herrn Jesus Christus hat er es beendet und ist heruntergestiegen von seiner Selbsterhöhung auf diesen Baum. Der kleingewachsene Mann, der sich bei jeder Gelegenheit bisher in seinem Leben selbst vergrößert hat, der sich bereichert hat durch Betrug und sich wichtig gemacht und selbst erhöht hat über die anderen. Sogar über Christus in diesem Bild, als er auf den Maulbeerbaum stieg. Ich möchte das noch einmal betonen, was ich jetzt gerade zu ihm gesagt habe, weil es ist genau dies die Beschreibung der Sündennatur, des Egos eines jeden Menschen. Das Ego eines jeden Menschen hat natürlicherweise einen Minderwertigkeitskomplex. Ich komme zu kurz. Ich muss für mich schauen. Eigentlich bin ich der Beste und der Größte. Wenn mir die anderen nicht immer im Wege stehen würden, die anderen sind schuld. Ich wiederhole das noch einmal von Zachäus. Dieser kleingewachsene Mann. Jedes Ego, das um sich schaut, sieht andere, die größer sind und fühlt sich sofort klein gewachsen. Und das ist nicht richtig. Dieser klein gewachsene Mann, der sich bei jeder Gelegenheit selbst vergrößert hat, sich bereichert hat durch Betrug und sich wichtig gemacht und selbst erhöht hat über die anderen. Er ist heruntergestiegen und hat durch Demütigung, durch Buße und Glaube Heil erfahren. Durch den Herrn Jesus Christus. Warum ist Zachäus heruntergestiegen? Warum ist er heruntergestiegen? Weil er zuließ, dass Gott durch den Heiligen Geist an seinem Innen, an seinem Gewissen arbeitete und ihn von seinem Schmutz und von seiner Sünde überführte. Wahrscheinlich ist hochwahrscheinlich, dass sich dieser Zachäus ja bereits circa 3 Jahre vorher dort in der Nähe von Jericho im Jordan taufen ließ. Von wem? Von Johannes dem Täufer. Lesen wir, dass die Zöllner kamen und sich taufen ließen und fragten, was müssen wir tun? Ich bin mir ziemlich sicher, dass da die Bearbeitung des Gewissens von Zachäus begonnen hat. Sein Leiden an seiner Sünde, an seiner Schuld. Und sein Gewissen rief immer lauter, Zachäus, du bist verloren und verdorben vor Gott. So wie du jetzt bist, wirst du zu Recht in die Hölle geworfen. Aber in diesem schrecklichen inneren Zustand von Zachäus zog Jesus durch Jericho. Wozu? Das steht im Vers 10. Um Zachäus zu suchen und zu retten. Genau deshalb. Ja, man muss herabsteigen von seiner Selbstüberzeugung und Selbsterhöhung, von seinem Ego, um gerettet zu werden. Es geht nicht anders. Zachäus musste herabsteigen und er hat es sofort getan. Man muss herabsteigen, um errettet zu werden. Und um dem Herrn nachzufolgen. Und genau darum geht es jetzt. Genau darum fuhr der Herr Jesus fort. Genau darum geht es jetzt in dieser Anschlusspredigt des Herrn. Weil nach seiner herrlichen Errettung und Bekehrung konnte Zachäus ja nicht einfach wieder so langsam zur Tagesordnung übergehen, oder? Das können wir uns nicht vorstellen. Auch wenn er von seinem Unrecht einiges, vieles wieder in Ordnung bringen konnte und den Menschen geraubtes Geld zurückzahlen konnte, nein, ein völlig neues Leben hat für ihn begonnen. Er gehört jetzt dem Herrn Jesus. In der Tat ist Zachäus jetzt eine neue Kreatur, eine neue Schöpfung. Das Alte, die alten Mechanismen, Kompensationen, Betrügereien sind vergangen, beendet. Und im 2. Korinther 5, 17 lesen wir, I du, schau mal, siehe, es ist alles neu geworden. Zachäus hat die alten Schliche und Wege verlassen und geht auf einem ganz anderen, auf einem neuen Weg. Und dieser Weg ist der schmale Weg in der Nachfolge Jesu Christi. Wenn ein Bibelvers die Geschichte von Zachäus und das nachfolgende Gleichnis vom Pfund des Edelmannes sehr zutreffend verbindet, dann ist es bestimmt Galater 2,20. Und hier sogar nur 7 Wörter aus diesem Vers. Nicht mehr ich, sondern Christus in mir. Und auf Griechisch heißt das nicht mehr ich, uketi, ego. Uketi, ego. Und wir verstehen dieses Ego sehr gut. Sondern Christus in mir. Ich bin mit Christus gekreuzigt. Trotzdem lebe ich. Aber nicht mehr ich, sondern Christus lebt in mir. Und was ich jetzt in meinem Fleisch lebe, hier auf dieser Erde noch, in meinem Körper, das lebe ich im Glauben an den Sohn Gottes, der mich geliebt und sich selbst für mich dahingegeben hat. So heißt der ganze Vers. Mit den folgenden Gedanken habe ich ja das letzte Mal die Predigt beendet und ich möchte sie noch einmal wiederholen. Es sind wichtige biblische Wahrheiten, ohne die man auch das folgende Gleichnis nicht richtig verstehen kann. Denn vielleicht ist euch das auch aufgefallen beim Lesen des Gleichnisses, ein zentrales Thema dieses Gleichnisses, ganz zentrales Thema dieses Gleichnisses ist der Richterstuhl Christi. Der Richterstuhl des Christus. Und vor diesem Richterstuhl müssen alle Knechte des Edelmannes, also alle Jünger Jesu, jeder Bruder, jede Schwester erscheinen oder offenbar werden oder durchleuchtet werden. Er wird jedes Kind Gottes einzeln vor sich rufen. Das lesen wir zum Beispiel hier in diesem Gleichnis. Vers 16. Da kam der Erste. Vers 18. Und nachher der Zweite. Und Vers 20. Und ein anderer. Jeder von uns wird einzeln vor unseren Heiland gerufen. Lasst uns auch die Stelle im 2. Korinther 5 noch aufschlagen. 2. Korinther 5, Vers 10. Wo Paulus genau dasselbe so deutlich ausdrückt. Denn wir alle müssen vor dem Richterstuhl des Christus offenbar werden, damit jeder das empfängt, was er durch den Leib gewirkt hat. Was ich aber jetzt in meinem Fleisch lebe, das meint Paulus, das lebe ich im Glauben an den Sohn Gottes. Damit jeder empfängt, was er durch oder in seinem Leib gewirkt hat. Es sei gut oder böse. Diese Tatsache können wir jetzt schon ganz fest wissen. Wir werden empfangen, was unserem Wirken, unserem Leben entspricht. Wir werden nicht etwas anderes empfangen vor dem Richterstuhl. Und erinnern wir uns, dass nur wiedergeborene, gläubige Christen vor dem Richterstuhl sein werden. Aber wir werden dort empfangen, was unserem Leben entspricht. Und daran merken wir, wie wichtig diese Predigt des Herrn über die Nachfolge, eben über den Richterstuhl ist. Er will uns helfen, er will uns vorbereiten, zubereiten darauf. Jetzt eben zurück zu diesen Gedanken, die so wichtig sind dazu. Und dabei ist es wichtig, dass wir uns eine Tatsache vergegenwärtigen, uns immer wieder bewusst machen. Es gibt viele Tatsachen, wo es gut ist, wenn wir sie uns immer wieder vergegenwärtigen. Aber gerade diese Tatsache verdrängen wir oft so gerne. Aber es bleibt bestehen, die Tatsache. Und es geht darum, wie und wer und was eigentlich dieses unser Ich ist, dieses Ego, von dem Paulus sagt, nicht mehr das Ego, nicht mehr ich, sondern Christus. Unser Ich, also unsere angeborene Sündennatur, sie ist überaus böse und verdorben. Das ist eine Tatsache. Und dieses Ego trägt alle Wesenseigenschaften Satans und ist grundsätzlich fähig zu allen satanischen Bosheiten. Das ist unser Ego, unser Ich, unser alter Mensch. Es ist nichts Gutes in unserer menschlichen Sündennatur. Auch wenn sie sich äußerlich sehr gut benehmen kann, ja sogar sehr fromm und geistlich auftreten kann. Dieses Ego kann das. Aber auch das frömmste Benehmen des eigenen Ichs ist durchdrungen von Stolz und Selbstliebe und Rebellion gegen Gottes Wege und Gottes Willen. Auch wenn es noch so gut verkleidet ist. Gott durchleuchtet mit einem einzigen Blick. Durch Bekehrung und Wiedergeburt, das heißt, wenn ein Mensch gläubig wird, wie wir das bei Zachäus soeben beobachten durften. Das heißt, wenn ein Mensch durch die enge Pforte hineingegangen ist, so ist dieses Ego grundsätzlich entthront. Und der Lebensthron dieses Menschen gehört jetzt einzig und allein Gott, der die Neugeburt, die Neuschöpfung geschenkt hat und damit dem Herrn Jesus Christus und dem Heiligen Geist. Stellen wir uns das vor. Der Lebensthron eines Menschen, wo zuerst dieses furchtbare Wesen der menschlichen Sündennatur darauf gesessen hat, abgeräumt. Und Gott selber nimmt den Platz ein. Durch den Heiligen Geist in Jesus Christus. Was für eine geistliche Tatsache. Aber nun beginnt erst der neue Weg. der Jesus nachfolge. Und eines können wir sicher sein, dieser neue Weg ist ein unbeschreiblich herrlicher Weg. Ein Weg, auf dem die Seele realisiert, dass sie für alle Sünde, alle Schuld, für allen Schmutz Vergebung bekommen hat. Durch das Blut Jesu. Sie ist reingewaschen, wie Zachäus. Was heißt Zachäus auf Deutsch? Rein. Rein. Und sie ist erlöst aus der Finsternis, aus dem Tod, aus der Macht, aus den Klauen Satans. Und sie hat Frieden mit Gott. Er hat sie angenommen als sein Kind. Und sie kann ihn, den dreieinigen Gott, aufnehmen in ihrem Lebenshaus mit großer Freude. Wie der Zachäus. Und er nahm ihn auf in sein Haus mit Freuden. Und es geht noch weiter, die Herrlichkeiten auf diesem neuen Weg. Es beginnt eine lebendige, enge und wachsende Beziehung. Zu wem denn? Zu dem Herrn Jesus Christus, zu dem Heiland, zu dem guten Hirten. Eine persönliche Beziehung. Vergegenwärtigst du dir das auch immer wieder? Dass du eine persönliche Beziehung zu diesem Herrn Jesus hast. Zu ihm, von dem Psalm 45 zum Beispiel sagt, du bist der Schönste unter den Menschenkindern. Lieblichkeit ist ausgegossen über deine Lippen. In deiner Majestät, in deiner Pracht fährst du siegreich daher. Oder in Philipper 2,9 wird über ihn gesagt, Gott hat ihn über alle Maßen erhöht und ihm einen Namen verliehen, der über allen Namen ist. Oder Hebräer 1, Vers 3 sagt über ihn, er ist die Ausstrahlung der ganzen Herrlichkeit Gottes. Oder wir könnten sagen, er ist die strahlende Herrlichkeit Gottes. Mit ihm hast du eine persönliche Beziehung. Habe ich eine persönliche Beziehung? Eine Beziehung, die sogar wachsen, zunehmen, enger und enger werden darf. Und er ist derselbe, der vor 2000 Jahren durch die Straßen Jerichos gezogen ist, um Zachäus aufzusuchen und zu erretten vor der ewigen Verdammnis und zu sich in diese Herrlichkeit zu führen. Wir können einmal mit ihm sprechen, mit Zachäus. Ja, so sind wir bei unserer Bekehrung und Wiedergeburt grundsätzlich herabgestiegen von unserem Lebensstrom, wie Zachäus von seinem Hochsitz auf dem Maulbeerbaum, um diesem unbeschreiblich herrlichen Herrn die ganze Herrschaft über unser Leben zu überlassen. Dazu sind wir heruntergestiegen. Wir haben unser stolzes, eingebildetes, übles Ich entthronen lassen. Aber anschließend begann auch ein beschwerlicher Weg. Nicht wahr? Auch ein beschwerlicher Weg. Nebst der Freude an der Erlösung, an der wachsenden Beziehung zum Herrn. Wenn wir ganz ehrlich sind, und die Bibel ist ganz ehrlich mit uns. Es begann dann in einem gewissen Sinn auch ein beschwerlicher Weg, neben dem Weg der Herrlichkeit. Nämlich der Weg der Nachfolge, wo der Herr Jesus durch seine Erziehungsarbeit die Entthronung unseres Ichs in die Realität umsetzt, in die Praxis umsetzt. In allen unseren Lebensbereichen und in allen Facetten und Tiefen unserer Persönlichkeit tut er das. Die Entthronung des Egos in die Realität umsetzen. Und dabei sind zwei Tatsachen ganz entscheidend wichtig. Und beide tönt der Herr Jesus an in seiner Predigt mit dem Gleichnis der anvertrauten Pfunde. Die wollen wir heute noch erwähnen, betrachten, diese zwei wichtigen Tatsachen. Die erste ist die, er, der Herr Jesus, setzt mit seiner Erziehungsarbeit die Entthronung unseres Ego in allen unseren Lebensbereichen in die Realität um. Er, nicht wir selber. Nicht wir selber können es tun. Alle unsere eigene Kraft und Leistung wäre dazu völlig unfähig. Ich bin ganz sicher, viele haben den Weg mit Christus begonnen und sind daran gescheitert. Weil sie gemeint haben, sie müssten jetzt schrittweise ihr Ego entthronen. Man erleidet schrecklichen Schiffbruch, wenn man dabei bleibt, wenn man auch nicht richtig belehrt wird. Und darum belehrt der Herr Jesus die Jünger, gerade in diesem Punkt, auch mit diesem Gleichnis. Wir können uns nicht selber heiligen oder gar umgestalten in sein Wesen, in sein Bild. Aus unserer eigenen Kraft. Unmöglich. Und genau dies zeigt der Herr Jesus klar und deutlich durch das Gleichnis. Wenn wir zum Beispiel lesen in Vers 16, als der Herr den Ersten zur Verantwortung rief, was hat er gesagt? Herr, dein Pfund hat dazu gewonnen. Halleluja! Herr, dein Pfund hat dazu gewonnen. Das ist wirklich Grund zur Dankbarkeit, zum Lob unseres Herrn. Der zweite sagt genau das Gleiche. Herr, dein Pfund hat erworben. Dein Pfund. Und was ist sein Pfund? Darüber können wir heute nicht viel sagen. Das ist dann das Thema des nächsten Mals. Das Pfund, das der Edelmann ihnen gegeben hat, das war sein Besitz. Das hat nichts mit den Knechten zu tun gehabt. Das war außerhalb von ihrer ganzen Lebenssphäre. Das haben sie von außen bekommen. Nichts von ihnen. Und dieses Pfund hat dazu gewonnen. Ich bete, dass wir das in der Tiefe erfassen, diese Wahrheit. Gerade bei diesem Gleichnis. Und die zweite so wichtige Tatsache, die ebenso wichtig ist. Der Herr Jesus setzt die Entthronung unseres Ichs in unserer ganzen Persönlichkeit nicht in die Realität um, ohne unsere aktive Zustimmung. Nie vergewaltigt Gott eine Persönlichkeit. Auch wenn sie sein Kind geworden ist. Nie und nimmer. Nie zwingt Gott eine Persönlichkeit dazu, umgestaltet zu werden in das Bild und Wesen seines Sohnes. Das bezeugt die Bibel an unzähligen Stellen. Hier in diesem Gleichnis wird es angedeutet. Aber ich denke auch an Römer 12, 2. Lasst euch in eurem Wesen verwandeln. Metamorpheo. Lasst euch verwandeln. Es steht nirgends, ihr werdet verwandelt. Ihr müsst euch verwandeln. Es steht, lasst euch in eurem Wesen verwandeln. Ein anderer tut es, aber wir müssen lassen. Lassen. Wollen. Das ist alles, was wir tun müssen. Oh, da kommt sofort, kommen 100 Einwände. Ich kenne viele von ihnen. Aber ein echtes Kind Gottes will automatisch. Ach ja. Trotzdem tut es Gott nicht ohne unsere aktive Zustimmung. Und wie ist es denn, wenn er zu den tieferen Schichten unserer Persönlichkeit kommt? Zu Dingen, wo wir zuerst unbedingt noch selber darüber verfügen und herrschen wollen. Wie ist es da? Ein echtes Kind Gottes will das alles automatisch. Ja, er hat in seiner feinen und liebevollen Erziehungsmaßnahmen vorgesorgt. Mit diesen liebevollen Maßnahmen wird er an uns arbeiten, so dass wir dann freiwillig unsere verkrampften Hände öffnen. Er wird sie uns nicht aufzwingen, damit wir loslassen. Das wird er nicht tun. Aber mit seinen Erziehungsmaßnahmen wird er wirken, so dass wir freiwillig unsere Hände öffnen und die Sache ihm übergeben. Zeit schreitet fort, das sagt auch so deutlich Philipper 2,12, wo gesagt wird, wirket aus eure Errettung mit Furcht und Zittern. Dass ja niemand auf die Idee kommt, wir müssen doch die Errettung selber bewirken. Nein, es ist genau dieser Punkt gemeint. Sagt ja zu Gottes Wirken. Denn der nächste Vers sagt, denn Gott ist es, der das Wollen und Vollbringen wirkt, schafft. Dieses Auswirken der Errettung, das wir tun müssen, ist nichts anderes als das Loslassen. Es ist nichts anderes als das Zulassen, dass der Herr Jesus Schritt für Schritt, Schicht um Schicht, unser schreckliches übles Ego entthront und die Herrschaft einnimmt in jedem Lebensbereich. Und diese Tatsache zeigt der Herr Jesus im Gleichnis hier damit, dass die Knechte selber aktiv handeln müssen mit dem Seinen, mit seinem Pfund. Es gehört gar nicht ihnen. Und es wird wirken, dieses Pfund. Dinge, die sie nie bewerkstelligen könnten. Aber sie müssen aktiv es wirken lassen. Sie müssen aktiv damit handeln. Sie haben die Freiheit, selber zu entscheiden, ob sie mit diesem Reichtum, mit diesem Besitz ihres Herrn arbeiten wollen. Anstatt mit dem eigenen Besitz und mit dem eigenen Willen. Da haben sie die Freiheit, sich zu entscheiden. Genau das zeigt dieses Gleichnis so eindrücklich. Und sein Auftrag ist klar, handelt damit, bis ich wiederkomme. Genauso klar wie der Auftrag, lasst euch in eurem Wesen verwandeln. Diese zweite geistliche Tatsache der Freiwilligkeit, sie wird noch zusätzlich ausgedrückt hier im Gleichnis durch die eigenen Bürger des Edelmannes, die was sagen? Wir wollen nicht. Wir wollen nicht, dass diese über uns herrsche. Wir wissen, wer das gemeint ist damit. Die Bürger des eigenen Landes. Er kam in sein Eigentum, aber die Seinen nahmen ihn nicht auf. Sein Volk. Sie haben noch eine Nachhut ihm nachgesandt und das lagen lassen. Wir wollen nicht, dass dieser über uns herrsche. Wisst ihr, es kann gut getarnte Festungen im Leben eines Gotteskindes geben. Festungen, die genau dasselbe rufen. Wir wollen nicht, dass dieser über uns herrsche. Und hier dürfen wir damit rechnen. Der Herr Jesus wird nicht so rasch aufgeben, uns mit seinen Erziehungswegen und mit seiner Güte zu bearbeiten, so dass wir solche Festungen schlussendlich dankbar räumen und ihm alles überlassen. Wie übel und wie schlimm sind doch die Auswirkungen überall dort im Leben eines Gläubigen, wo noch das Ego herrscht. Wo noch das Ego herrscht. Und wie dankbar können wir sein, dass der Herr Jesus alle eigene, meine eigene menschliche Herrlichkeit in meinem Leben, in deinem Leben aufdecken, ausräumen will. Warum? Um seine Herrlichkeit in uns zu multiplizieren. Um sein Pfund in meinem Leben zu multiplizieren. Wie herrlich ein Leben, in dem der Mensch, der alte Adam, zu nichts geworden ist. Und in dem der Herr Jesus in jedem Lebensbereich wahrnehmbar ist. Wie herrlich so ein Leben. Auch das wird mehrfach bezeugt im Wort Gottes. Zeit reicht nicht mehr zum das Lesen, aber ich erinnere an 1. Korinther 1, 29. Das, was nichts ist vor der Welt, hat Gott erwählt. Wir müssen zu nichts werden. Dann Vers 29, damit der ganze Ruhm Gott alleine zukommt. Oder im 1. Korinther 15, 28. Schlussendlich, wenn die ganze Heilsgeschichte vollzogen sein wird, steht dort, damit Gott sei alles in allem. Und das wird er auch in unserem Leben erfüllen. Amen. Wir wollen das nächste Mal noch genauer betrachten, was das mit diesem Pfund des Edelmannes auf sich hat. Jedes Kind Gottes hat es, dieses Pfund. Und jedes Kind Gottes wird vor dem Richterstuhl Christi erkennen, was durch sein Leben aus dem Pfund des Edelmannes geworden ist. Ich möchte noch beten. Ja, wir danken dir, treuer Herr und Heiland, Jesus Christus, für all deine Gnade und Treue, die du uns immer wieder erweisest, dass wir dürfen in der Nachfolge stehen von einem herrlichen Heiland, von einem wunderbaren Herr und Gott, erhöht über alle Massen, zur Rechten Gottes, der sich verwendet für jedes einzelne von uns, einsteht, Fürbitte leistet und einwirkt in jedes von unseren Leben durch deine feinen, liebevollen Erziehungsmassnahmen. Wir danken dir, Herr, dass du treu bist und dass du genau das Werk willst vollenden bis am Schluss. Wir loben und preisen dich dafür, Herr, und hilf uns, immer besser zu verstehen, wie gut das deine Wege sind, wie gut das deine Herrschaft ist in unserem Leben und wie übel, wie schlimm die Herrschaft von unserem eigenen Ich ist. Herr, gib Gnade, dass wir wachsen in der Beziehung zu dir. Dass es darf eine wachsende, enge Beziehung sein, von Tag zu Tag fortschreiten. Wir danken dir, dass wir überhaupt dürfen in Beziehung sein mit dir, mit dem Gott aller Herrlichkeiten. Amen.